Seit 1969 predige ich und habe noch niemals einen Predigtvorschlag aus den Büchern der Chronik oder Esra und Nehemia im Alten Testament erhalten. Es gibt Predigtreihen, die das Evangelium, die Epistel, den Predigttext und auch den Psalm für den jeweiligen Sonntag vorschlagen und auch damit dem Sonntag eine bestimmte Thematik geben. Man muss sich nicht sklavisch daran halten, aber es ist doch ganz gut und sinnvoll, um nicht immer dieselben Lieblingstexte und Lieblingsideen zu traktieren. Auch in dieser Gefahr stecken Pastoren sicher manchmal drin. Es gibt diese Predigtreihen seit der ausgehenden Antike. Aber in der neueren Zeit sind diese Predigtreihen, es sind sechs, also nach sechs Jahren, wiederholen sich die Texte, neu bearbeitet worden. Und nun kam auch ein Text aus den Chronikbüchern dazu. Kurz gesagt sind die Chronikbücher eine Kurzfassung der erzählenden Bücher vom ersten Buch Mose bis zum zweiten Buch der Könige. Wobei das Schicksal des Nordreiches, also des späteren Samaria, übergangen wird. Es interessiert nur noch das Südreich Juda. Die ältere Erzählung in den Königbüchern erzählt auch vom Nordreich und seiner Eroberung durch die Assyrer im Jahre 722 vor Christus und endet dann mit der Wegführung des Südreichs Juda im Jahre 587 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft. Als letztes wird da vom Schicksal des letzten judäischen Königs Joachim berichtet in der Gefangenschaft, dass er nämlich aus dem Kerker entlassen worden sei und Platz unter den anderen besiegten Königen beim König gefunden habe, die ebenso beim babylonischen König lebten. Die Chronikbücher fassen kurz zusammen und gehen dann weiter. Sie berichten bereits vom Ende dieser babylonischen Gefangenschaft, vom Edikt des persischen Königs Kyros, das wir auch aus dem zweiten Teil des Propheten Jesaja kennen. Ein Edikt, mit dem Juda freikam und wieder zurückkehren konnte nach Palästina, nach Jerusalem. Und so kann man sehen, dass die Chronikbücher ebenso wohl wie Esra und Nehemia jung sind. Wahrscheinlich im dritten oder zweiten Jahrhundert vor Christus geschrieben. Ebenso wie bei Esra und Nehemia ist alles auf den Neubeginn nach dem babylonischen Exil, auf den neuen Tempel, auf die Neuformierung des Volkes und genauer müsste man sagen des Restvolkes Juda ausgerichtet. Es soll alles besser, anders, ohne Sünden und Verfehlungen werden. Und die alte Geschichte wird dazu als korrigiertes Beispiel herangezogen. Die Könige David und Salomo zum Beispiel, die ja durchaus auch dunkle Seiten hatten, man muss nur an David und Bathseba und den Mord an Bathsebas Ehemann Uriah denken, werden gereinigt und nur von ihrer vorteilhaftesten Seite gezeigt. Dagegen seien die meisten anderen Könige schreckliche Herrscher gewesen. So wie bei David und Salomo soll es nach dem babylonischen Exil werden. Nehmt euch ein Beispiel. Nicht aber wie bei den anderen schrecklichen Königen. Ein Versuch, aus der Geschichte zu lernen, mit leuchtenden Vorbildern, aber auch schrecklichen Beispielen. Aber die Chronikbücher sind nun auch ein Beispiel dafür, dass man durch Verdrängung des Gewesenen auf der einen Seite und Idealisierung einer nie dagewesenen Zeit auf der anderen Seite nicht zu einem guten Ergebnis kommt. Wir sehen in die Zeit vor Jesus mit den Makkabäerkriegen, wir sehen die Eroberung durch Alexander und seine Nachfolger und dann die Besetzung durch die Römer. Wir sehen ein belagertes unfreies Volk, vor allem ein in seinen Riten erstarrtes Volk, ein Volk, das mit sich durchaus nicht im Reinen war. Mir scheint, das könnte ein Hinweis sein für uns, aus unserer Geschichte zu lernen, die wir wohl auch gern verdrängen und schönreden und sie nicht an uns heranlassen. Millionen Tote sind eben kein Fliegenschiss, wie es jemand gesagt hat, auch wenn das Dritte Reich nur eine relativ kurze Zeit andauerte. Umso brutaler, was Menschen in so kurzer Zeit tun konnten. Chronik Esra und Nehemia berichten aus ihrer alten Zeit, sie malen viele Ideale. Aber die Menschen haben es nach dem Neuanfang nicht geschafft, zum idealen Volk Gottes zu werden. Sie haben es vielleicht geschafft, den Tempelgottesdienst zu perfektionieren, aber sie haben es nicht geschafft, Gott mit ganzem Herzen zu vertrauen. Sie müssen weiter dafür und vor allem an sich arbeiten. So viel vielleicht zur Bibelkunde und einem kleinen Ausflug in unsere Geschichte. Aber nun zu unserem Predigttext. Im zweiten Buch der Chronik steht er im Kapitel 5, in den Versen 2 bis 24. Nele Mielebacher steht schon bereit und wird ihn uns lesen.
Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten, aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat gefeiert wird. Und es brachten alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder, so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade, und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnungen hielten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspieler erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes.
Danke, Nele. Erstaunlich. Die Priester können nicht arbeiten. Sie wollen wohl, aber es ist unmöglich. Stellen Sie sich einmal vor, bei uns könnten wir nicht arbeiten, könnten wir nicht Gottesdienst feiern. Wir stünden vor der Kirche, sie ist auch offen, aber niemand kann hinein, weil es aus der Kirche herausquillt. Die Priester können nicht arbeiten, denn Gottes Herrlichkeit überstrahlt alles, füllt den Raum, lässt keinen Platz neben sich. Was ist das für ein Zeichen? Wenn man den Text der Chronik, den Nele eben gelesen hat, mit dem der Königsbücher vergleicht, erkennt man, dass die Erzählung fast wörtlich identisch ist. Nur beim Gesang, beim Tempeldienst, bei dem Zusammenspiel von Priestern, Leviten und anderen hat der Chronist dazugesetzt. Zimbeln, Psalter, alles Mögliche, Trompeten. Es soll ein großartiger Gottesdienst werden, und er beschreibt es. Es sei ein Gottesdienst aus einem Guss geworden. Es, als wären die vielen einer, ein Gleichklang ohne Gleichen. Offenbar war das das Ideal. So sollte der Gottesdienst sein. So wäre er damals angeblich gewesen. So soll er heute sein. So soll er immer sein. Arbeitet am Gottesdienst mit allen Kräften. Sie haben den Text nicht vor sich, vor allen Dingen nicht beide Texte nebeneinander. Ich finde es fast ironisch, denn die Ausweitung des alten Textes hat der Chronist direkt vor die Bemerkung gesetzt, dass die Priester nicht hinzutreten konnten. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Raum und verhinderte erst einmal alles Weitere. Gott selbst verhindert zunächst, was der Chronist gerade so herausstreicht. Und es ist gut sicher, dass der Chronist die alte Bemerkung über Gottes Herrlichkeit hat stehen lassen. Denn sie zeigt mir an, vor allem, und zu diesem Allem gehört auch der Gottesdienst, seine Gestaltung, unsere Bemühungen dazu. Vor allem steht Gott, steht das Staunen über ihn. Wir stellen Gottes Herrlichkeit nicht her, nicht mit pompösen, nicht mit einfachen Gottesdiensten, nicht mit hochliturgischem Gesang oder mit Popmusik. Das alles kann und darf sein. Aber davor ist das andere, das Staunen über Gott. Wer staunt, ist überwältigt. Da ist erst einmal nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu tun. Alles ist gesagt, alles ist geschehen. Ich werde beschenkt, ohne dass ich es herausgefordert, geschweige denn etwas dazu getan hätte. Wer gestaunt, ist getroffen in seinem Innersten. Das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das verstehen soll. Oder einfach, ich bin platt. So lauten vielleicht unsere Reaktionen. Gott ist da. Mehr noch, er kommt uns entgegen, sodass wir gar nicht mehr zu ihm gehen müssen, zu ihm gehen können, er ist schon da. Wie konnte ich das übersehen? Ich staune. Ich bin. Und diese Welt ist. Und Gott ist es, der dieses gibt. Mich und diese Welt um mich herum. Alles. Erinnern wir uns an die Hirten auf dem Felde bei Bethlehem. Sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und sie brechen auf. Sie brechen auf, das müssen sie sehen, direkt erfahren. Staunen setzt in Bewegung. Erinnern wir uns an die Jünger auf ihrem Gang nach Emmaus, aber auch an die anderen Jünger, die zu Hause geblieben waren. Wir haben das Leben gesehen. Wir haben den Toten lebendig gesehen. Wir haben seine Gemeinschaft erfahren. Sie haben es beim gemeinsamen Mahl erfahren. Er brach das Brot und es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen. Wie konnten wir das nicht bemerken? Es ist einfach Staunen. Das kann doch nicht wahr sein. Staunen lässt ganz neu sehen. Als ich die Predigt vorbereitete, erinnerte ich mich an eine Sequenz, die wir vor Jahren im Kindergarten gemacht hatten. Mit Staunen fängt es an, hieß das Projekt. Das Vorbereitungsmaterial hatte ich noch zur Hand. Kinder, und wir waren alle einmal Kinder oder sind es auch vielleicht noch, warum nicht? Kinder erleben staunend ihre Welt, die für sie neu und noch nicht begriffen ist. Es leben aber auch sich staunend in dieser Welt. Staunen eröffnet, dass sie, dass wir begreifen. Über Gott staunen, der uns begegnet, ist der Anfang unseres Glaubens, der sich dann vortastet, so wie die Priester sich vortasten mussten in den Tempel an ihre Arbeitsstätte. Wer staunt, wird verunsichert, aber auch bereichert. Stellen wir es uns einfach einmal bildlich vor. Da stehen hochgebildete Menschen mit offenem Mund. Alles, was sie studiert hatten, alles, was sie wissen, alles, was sie tun und lassen, es ist in diesem Moment völlig ohne Belang. Nur diese Begegnung zählt und sie überwältigt. Und es muss dann nicht unbedingt ein Schöngesang gewesen sein, der als Antwort erschallt. Wer staunt, dem fehlen die Worte, dem fehlen die Melodien, der muss sich neu erfinden. Ich stelle mir darum diese erste Antwort in dem so perfekt geplanten Gottesdienst erst einmal sehr stotternd vor. Ehe dann alle sich gefunden hatten und wir aus einem Munde singen und loben konnten. Wer staunt, kann sich erst einmal nicht auf das Bekannte beziehen. Wer staunt, ist darin wirklich wie ein Kind, das noch nichts weiß und seine Welt staunend erfährt und begreift. Und wer staunt, der merkt, nicht ich bin der Mittelpunkt der Welt. Nicht auf mich kommt es zuallererst an, sondern mir wird etwas gegeben, das ich mir selbst nicht geben kann. Gott schenkt sich uns, Gott schenkt uns unsere Welt. Heute ist der Sonntag Kantate, singet. Es ist nicht einfach ein Konzertsonntag mit besonders vieler schöner Musik. Wir sind dankbar, dass wir heute sie in unserer Kirche hören und danken den Musikern herzlich. Aber das Konzert, wenn man so will, findet heute Abend statt. Jetzt ist es der Lobpreis der staunenden Gemeinde, dass Gott Leben schenkt in einer Welt, die immer wieder zum Klagen und Trauern Anlass gibt. Wer staunt, der kann singen, weil er nicht mehr arbeiten und tun muss, sondern weil er überwältigt ist und will. Wer staunt, ist befreit von vielen Lasten und kann zugreifen, kann ergreifen, was da so überwältigend auf ihn zukommt. Kann aber auch zugreifen und ergreifen, was an Belastendem in dieser Welt da ist. Staunen bringt uns dann neu in Aktivität. In die Aktivität des Singens und des Lobens, aber auch in die Aktivität des Tuns, um zu bewältigen, was vor uns liegt. Und liebe Gemeinde, lassen Sie uns staunen, singen und leben. Amen.